Deutschlandradio Berlin. Länderreport.
Wer einen ausländischen Partner hat und in Deutschland heiraten will, der darf sich vor der Bürokratie nicht fürchten. Weit einfacher geht es in der dänischen Kleinstadt Tondern. Dort können Partner mit unterschiedlicher Nationalität unkompliziert und schnell heiraten. Schnelle Heirat inklusive. Im dänischen Tondern brauchen Hochzeitspaare nur den Meldeschein. Ein Länderreport von Barbara Ostermann.
Biete 42 beziehungsreiche Jahre, leicht schokofarbige 178 cm zum Anbeißen und 70 Kilo asiatische Exotik. Dazu gibt's Bildung, Tao der Liebe and Love Unlimited. Let's talk bei Curry Duft in Düsseldorf.
20 Jahre suchte der Pakistaner Saeed Choudhury seine Traumprinzessin. Mit der Kontaktanzeige in einer großen deutschen Zeitung fand er sie. Die 27-jährige Düsseldorferin Beatrix Bessler antwortete ihm und bei Hühnchen Tandoori funkte es zwischen den beiden.
Die Anzeige war schön formuliert, war anders formuliert als andere Anzeigen, mit Pfiff formuliert. Das war so ein Gemisch aus Deutsch und Englisch und irgendwie halt ungewöhnlich und auch die Art und Weise, wie er sich selbst beschrieben hat, als schokofarbig und asiatische Exotik. Und ja, ich mag halt optisch ungewöhnliche Menschen, dunkelhäutige Menschen, finde ich halt irgendwie toll. Und das war der Auslöser letztlich auch dafür, darauf zu antworten.
Ich fand sie auch reizend und da war für mich dann auch keine Frage, am Ball zu bleiben.
Eine Liebe wie im Bilderbuch. Die Sekretärin und der kaufmännische Angestellte bezogen bald eine gemeinsame Wohnung. 2 Jahre später erblickte Sohn Imran Leander das Licht der Welt. Aber als die beiden sich auch vor dem Standesamt das Jawort geben wollten, hing ihr Himmel nicht mehr voller Geigen. Der Weg in den sicheren Hafen der Ehe begann für das binationale Pärchen mit einem nervenzermürbenden Papierkrieg. Saeed Choudhury lebt seit 20 Jahren in Deutschland, ist beim Chemiekonzern Bayer angestellt und besitzt eine unbegrenzte Aufenthaltsgenehmigung. Trotzdem musste er zum Aufgebot im Düsseldorfer Standesamt einen ganzen Aktenordner voll Papiere mitbringen. Beatrix Bessler?
Es ist so gewesen, dass wir ein Formular bekamen, auf dem angekreuzt war, welche Unterlagen beigebracht werden müssen. Da stand so etwas wie ein Auszug aus dem Familienbuch, eine Geburtsurkunde und Ehefähigkeitsbescheinigung. Und all diese Unterlagen müssen von einem vereidigten Dolmetscher übersetzt und von der deutschen Botschaft beglaubigt werden in Islamabad.
Durchaus übliche Anforderungen für binationale Paare an deutschen Standesämtern. Denn das deutsche Eherecht lässt eine Trauung wie die zwischen Beatrix und Said nur zu, wenn der ausländische Partner nachweisen kann, dass er in seinem Heimatland als unverheiratet gilt. Sprich, Said musste Geburtsurkunde oder Scheidungsurteil im Heimatland beglaubigen und sich damit dort ein Ehefähigkeitszeugnis ausstellen lassen. Thomas Hellmann, Pressesprecher am Bundesjustizministerium.
Man würde den Leuten keinen Gefallen tun, wenn man sagt, gut, ihr könnt auf alle Papiere verzichten, wir trauen euch jetzt hier und fertig. Und etwas später stellt sich entweder raus, dass der betreffende Ehepartner aber nach dem Recht seines Landes eigentlich noch als verheiratet gilt. Wenn die Menschen dann zurückziehen, zum Beispiel nach Pakistan, stellen sie nach 5 Jahren noch einmal fest, dass sie nach pakistanischem Recht überhaupt nicht verheiratet sind und ihre Kinder sind nicht ehelich.
Saids Schwager fuhr also wie verlangt mit den Dokumenten in Pakistans Hauptstadt Islamabad zur deutschen Botschaft. Dort wollte er Saids Papiere beglaubigen lassen.
Dort hat man ihm gesagt, das machen wir nicht, weil wir von der deutschen Behörde dazu nicht aufgefordert worden sind. Said ist dann zum Standesamt gegangen, hat die Unterlagen vorgelegt, hat dann gesagt, dass der Schwager, die er beglaubigen lassen wollte, dass aber eine Aufforderung durch das Standesamt erforderlich wäre. Und da hat der Beamte oder die Beamtin am Standesamt gesagt, nein, wir fordern die deutsche Botschaft in Islamabad dazu nicht auf. Dann habe ich bei der deutschen Botschaft dort angerufen und nachgefragt, wie denn das Prozedere ist. Und da wurde mir dann der Wortlaut des Briefes vorgelesen, der dutzendfach täglich dort eingeht, wo die deutschen Behörden, das heißt die deutschen Standesämter, auch in Düsseldorf die Botschaft bitten, diese und jene Unterlagen bitte zu beglaubigen.
Nach 6 Monaten hatten Said und Beatrix 1000 Mark investiert, noch immer kein Aufgebot bestellt und reichlich Nerven und Zeit verloren.
Sie sind kein Einzelfall. Jede 7. Ehe, die in Deutschland geschlossen wird, ist inzwischen binational. Und viele der Paare können ein Lied singen von der undurchsichtigen Bürokratie der deutschen Standesämter.
Said und Beatrix hatten Glück im Unglück. Nach 6 Monaten riet ihnen eine Standesbeamtin, versuchen Sie es doch in Dänemark. In Tønder oder auf Deutsch Tondern, einem kleinen Ort hinter der deutsch-dänischen Grenze, sei alles einfacher.
Wir hätten viele lieber in Düsseldorf geheiratet, wenn die Behörden ja doch nicht so viele Papiere verlangt hätten, dass wir womöglich noch Jahre darauf hätten warten müssen. Das ist der einzige Grund. Tonda ist unkompliziert und deshalb bietet sich Tonda an.
Die kleine südjütländische Stadt, dicht hinter der schleswig-holsteinischen Grenze, gilt in Kreisen binationaler Paare als das nordische Gretna Green. Jahr für Jahr, Woche für Woche, Montag für Montag pilgern hierhin Menschen aller Hautfarben und Nationalitäten. 700 binationale Paare traute die Tondener Standesbeamten im letzten Jahr im Rathaus am Kongeweih. 20 pro Woche. Anders als das Standesamt in Deutschland verlangt Tondern kein Ehefähigkeitszeugnis. Den Dänen reicht die eidesstattliche Erklärung der Paare, dass sie in ihrem Heimatland unverheiratet sind. Was müssen Beatrix und Said noch vorzeigen? Kommunaldirektor Egon Nielsen.
Geburtsurkunde oder gültiger Reisepass. Eine Bestätigung vom Einwohnermeldeamt, dass man da und da in Deutschland angemeldet ist oder in einem anderen Land. Und dann muss man eine Erklärung abgeben. Und das ist für unverheiratete Menschen die einzigste notwendige Dokumente. Wenn man geschieden ist, dann muss man eine rechtskräftige Scheidungsurteil vorlegen. Und dieses Scheidungsurteil müssen wir auch hier beim das staatliche Amt vorlegen und gutheißen lassen.
Die Standesbeamtin prüft Seitz und Beatrix Papiere. Sie erklärt ihnen, dass das Rathaus die zwei erforderlichen Trauzeugen stellt und bittet sie, sich dann ein Formblatt durchzulesen.
500 Kronen, bitte.
Ja, danke. Hier, bitte.
Ja, danke. Stimmt. Und da ist Ihre Quittung. Bitte schön.
Ja, ich danke Ihnen.
500 Kronen kostet Said und Beatrix das Aufgebot am Tonderner Standesamt. Umgerechnet etwa 133 Mark. Eine Summe, die in Tondern nur die binationalen Paare zahlen, rein dänische Brautpaare nicht. Igor Nielsen, der Kommunaldirektor von Tondern.
Da gibt es eine gesetzliche Bestimmung. Alle Gemeinden in Dänemark muss 500 Kronen für eine ausländische Ehe verlangen. Weil als dänische Staatsangehörige, da kriegt man die Papiere geprüft, dort wo man wohnt, und dort zahlt man ja auch Steuer. Das tun die Ausländer nicht.
Aber die Tondener verdienen trotzdem an den Hochzeitsflüchtlingen. Braut und Bräutigam müssen, bevor sie sich das Jawort geben, 5 Tage in der kleinen Stadt gemeldet sein. So will es das Gesetz. Restaurants und Geschäftsinhaber freuen sich über die unfreiwilligen Flitterwöchler. Der Juwelier in Tonderns Einkaufsstraße verkauft den ein oder anderen Trauring mehr und so manche Braut lässt sich am schönsten Tag ihres Lebens vom Dorffriseur die Haare hochstecken oder mit Blumen schmücken. Die Niederwarenverkäuferin Gertrud Hein meint gar, dass sie durch die Paare einen Mehrumsatz von 20% hat.
Es ist ja die Hauptstraße hier. Und wenn die Paare vorbeigehen, die gucken sich die Geschäfte an. Und wenn irgendwas gefällt, dann kommen sie automatisch hierher. Das meiste, was sie kaufen, ist Unterwäsche, Miederwaren, Strumpfhosen, Unterwäsche und auch Strickwaren. Wenn sie mehrere Tage hier sind, dann geht das eine und das andere Stück mehr mit.
Aber der unfreiwillige Honeymoon in Tondern hat auch für die Paare schöne Seiten. Viele nutzen ihn, um die alte Spitzenklöppelstadt zu entdecken. Wenn sie durch die Fußgängerzone des kleinen Städtchens bummeln, reiht sich an den Kopfsteinpflasterstraßen ein stattliches Patrizierhaus an das andere. Rosenstöcke ranken an den Häusern empor und die kunstvoll verzierten Holzportale zeugen vom ansehnlichen Wohlstand der früheren Spitzenhändler. In den Erkern der Häuser klöppelten einst Mädchen das feine Garn zu den berühmten dänischen Spitzen. Heute präsentieren hier Geschäftsleute dänische Keramiken, bunte, gewebte Decken und duftende Kerzen. Fast jeder Verkäufer spricht mit den Paaren Deutsch, nicht nur, weil die deutsche Grenze nur 5 Kilometer entfernt liegt. Tondern war jahrhundertelang Zankapfel im Streit der deutschen und dänischen Königshäuser um die Region, die die Deutschen Nordschleswig und die Dänen Südjütland nennen. Mal führte Dänenkönig Friedrich das Regiment, dann wieder fiel die Stadt an die deutschen Fürsten aus dem Hause Gottorp. Nach dem Versailler Vertrag stimmten 1920 die Nordschleswiger für die endgültige Rückkehr nach Dänemark. Aber noch immer sind 10% aller Tonderner Deutsche.
Die meisten Hochzeitspaare zieht es im Winter und im Sommer in die Spitzenklöppelstadt. Während der kalten Monate lockt der Weihnachtsmarkt mit Glühwein und dänischer Gemütlichkeit. Im Juli oder August die 30 Kilometer entfernte Nordsee. Auf der Insel Rømø, die den breitesten Sandstrand Europas hat, sonnen sich Beatrix und Said mit Schwiegermutter und Sohn Imran Leander.
Angesichts des schönen Wetters ist es eine tolle Sache. Wenn es jetzt wirklich so regnen würde oder wenn es jetzt morgen anfangen würde, wer weiß, wie es so regnen, dann fände ich es nicht so toll. Ne? Dann fühlt man sich vielleicht doch irgendwie so eingesperrt und hätte prinzipiell vielleicht wieder was anderes gemacht, als sich dann jetzt hier zwangsweise aufhalten zu müssen. So ist das ja kein Zwang, sondern richtiger Urlaub halt.
Bei uns jetzt noch der Börsenreport.
Ausschlaggebend für die heutigen Kursrückgänge an allen europäischen Börsen sind die massiven Verluste des Long-Term Capital Management, LTCM, einem der größten amerikanischen Hedgefonds. Mit in diesen Strudel wurde auch die UBS gezogen, die größte Schweizer Bank. Sie muss umgerechnet 8 Milliarden Schilling Verlust abschreiben.
Und im Nebenstudio jetzt Susanne Scholl, sie präsentiert das...
Europa-Journal.
Slowakei, Wahlen gegen Nitschia.
Einen schönen guten Abend wünscht Susanne Scholl. Seit heute Mittag wird in der Slowakei also ein neues Parlament gewählt. Und viele meinen, dies sei so etwas wie eine Schicksalswahl. Nach Ansicht der Opposition geht es um nichts weniger als um die Demokratie in der Slowakei. Für den amtierenden Regierungschef Wladimir Mečar geht es darum, sich selbst so viel Macht wie möglich zu erhalten. In den vergangenen Tagen gab es unzählige Meldungen darüber, wie Mečar das bewerkstelligen möchte. Mit einer Nachricht, die kaum irgendwo zu lesen war, beginnt der folgende Bericht von Joanna Ratziner.
Der unter den Jugendlichen beliebte Schweizer Popstar DJ Bobo hat es abgelehnt, den Wahlkampf der Bewegung für eine demokratische Slowakei des amtierenden slowakischen Ministerpräsidenten Wladimir Mečar zu unterstützen. Wie die slowakische Tageszeitung SME vor wenigen Tagen berichtete, soll man DJ Bobo für eine zweitägige Wahlkampftour mit dem Leader der regierenden HZDS ein Honorar von umgerechnet 2 Millionen Schilling angeboten haben.
Wie viel Mečar den Schauspielern Claudia Cardinale und Gérard Depardieu gezahlt hat oder den deutschen Topmodel Claudia Schiffer, die mit ihm ein neues Autobahnstück im Norden des Landes eröffnete, das ist zwar nicht bekannt, aber nicht alle Slowaken haben für den Wahlkampfeinsatz internationaler Prominenz für den in der Heimat umstrittenen Regierungschef Verständnis. Dušan Kovač, Leiter des Historischen Instituts der Slowakischen Akademie der Wissenschaften.
Ich habe nur eine Erklärung. Diese Leute, die wissen überhaupt nicht, wer Mečar ist und worüber in der Slowakei geht. Sonst werden diese Leute um keine Millionen solche autoritäre Diktatur wie heutzutage diese Regierungspartei versucht, unterstützen. Leider Gottes, wir wissen, dass die Slowakei ist zwar im Zentrum Europa, in Mitteleuropa, aber ist nicht im Zentrum der Medien. Und die Leute im Ausland wissen sehr wenig, worüber hier eigentlich geht.
Dabei, so meint Historiker Kovač weiter, seien gerade heute klare Worte aus den demokratischen Nachbarländern von größter Bedeutung für die Meinungsbildung in der Slowakei.
Die Öffentlichkeit in der Slowakei wird von Politikern mindestens erwarten, dass die eigentlich Demokratie in der Slowakei unterstützen. Ganz deutlich, weil wenn wir in Europa zusammenleben sollten, und wir wollten es auch, dann geht es anders nicht.
Einer hat diese klaren Worte allerdings doch gesprochen. FDP-Ehrenvorsitzender Otto Graf Lambsdorff hat die Mitbürgerin Claudia Schiffer in einem offenen Brief für ihren Auftritt in der Slowakei kritisiert.
Ihr Auftreten muss als Bestätigung für eine in alten, undemokratischen Strukturen behaftete Unrechtspolitik gesehen werden. Bedauerlich, dass sie sich von einem autokratischen Machthaber für einen für ihn werbewirksamen Medienauftritt haben vor den Karren spannen lassen.
Mit dieser Einschätzung der gegenwärtigen politischen Situation in der Slowakei steht der deutsche liberale Politiker im Übrigen nicht alleine da. Schon 1994 und 1995 hat die Europäische Union die Pressburger Regierung ermahnt, die Grundsätze der Demokratie zu respektieren. Die Warnungen stießen in Bratislava auf taube Ohren. Die Folge? Die 1993 noch als klarer Favorit geltende junge Slowakei wurde aus der ersten Runde der NATO- und EU-Osterweiterung ausgeschlossen. Insgeheim hat der Westen allerdings zugesichert, diese Entscheidung zu revidieren, sollten die Neuwahlen 1998 einen demokratischen Machtwechsel einleiten. Für Magda Vašarjova, die ehemalige tschechoslowakische Botschafterin in Österreich und derzeit Chefin der außenpolitischen slowakischen Gesellschaft in Pressburg, ist es jedenfalls höchste Zeit, das Demokratiebewusstsein in der Slowakei zu heben.
Für mich ist nicht ein Problem, jetzige Regierung oder Leute, die die Regierung jetzt repräsentieren. Weil wir haben schon viele Jahre mit solchen Typen von Leuten verbracht hier in der Slowakei, auch während der kommunistischen Regime. Was mich interessiert ist, dass wir wirklich demokratische denkende Leute und demokratische Parteien hier haben. Ich mache mich Sorgen, wenn ich sehe, dass wir keine starke sozialdemokratische Partei hier haben und dass wir keine ganz starke christdemokratische Partei haben. Wir müssen 51% der Bevölkerung für die demokratischen Reformen und für die moderne Slowakei gewinnen.
Auch die Parlamentswahl in Deutschland am kommenden Sonntag gilt als Schicksalswahl. Die Frage lautet, Kohl oder Schröder? Wahlentscheidend ist nach Ansicht der Meinungsforscher das Verhalten der Stimmberechtigten im Osten Deutschlands. Und das ist schwer einschätzbar. Sicher ist nur, dass die Nachfolgerin der DDR-Staatspartei SED, die PDS, hier mit vielen Stimmen rechnen kann. Sicher scheint aber auch, dass rechtsextreme Gruppierungen im Osten Deutschlands bessere Chancen haben als im Westen.
Am Sonntag wird auch der Landtag in Mecklenburg-Vorpommern gewählt. Das Land im Nordosten liegt bei der Arbeitslosigkeit, die fast 20% beträgt, und bei den Angriffen auf Ausländer an der Spitze. Im Armenhaus Deutschlands hofft die NPD auf einen Wahlsieg. Sie ist die Partei der Skinheads. 3500 marschierten in Rostock auf. Offiziell weist man Vorwürfe, ausländerfeindlich zu sein, zurück und beschwört die Gewaltlosigkeit. In Parteiveranstaltungen klingt es aber so, wenn der Spitzenkandidat für den Landtag, Thorsten Kowalski, Klartext redet.
Und eines Tages, Kameraden, kommt unser Tag. Und wenn dieser Tag kommt, Kameraden, möchte ich nicht in der Haut der Volksverräter und Parasiten stecken. Dann wird dieses Volk aus dem Schutz der Nazizeit aufstehen. Deine Ketten sprengen und ein Ruf von Freiheit wird über unsere Lande gellen, die die Welt noch nie gelebt hat, Kameraden!
Es ist erschreckend, wie viel Zulauf die NPD bei Jugendlichen hat. Es ist schick, rechts zu sein. Glatzen und Springerstiefel, die Erkennungsmerkmale, sind im Stadtbild vielerorts allgegenwärtig.
Sonntagsjournal. Willkommen, Ilse Oberhofer, führt Sie heute durch diese Sendung. Eine Sendung, die natürlich einen großen Schwerpunkt hat, die Wahl in Deutschland. Von Schicksalswahlen ist seit Monaten die Rede, von Wahlen, die die politische Wende ins zweite Jahrtausend einleiten könnten. Gerhard Schröder, SPD, 54 Jahre alt, fordert Helmut Kohl heraus. Der 68-Jährige hat 16 Jahre lang regiert. Eine ganze Generation in Deutschland kennt nur ihn als Kanzler. Vor wenigen Wochen erst hat Gerhard Schröder im Deutschen Bundestag gerufen, Sie sind nicht zukunftsfähig, Herr Bundeskanzler. Aber wie entscheiden die Wähler? 60,5 Millionen hätten ihre Stimme abgeben können, waren wahlberechtigt. In diesen Minuten sind in ganz Deutschland die Wahllokale geschlossen worden. Mit welcher Begeisterung sind die Deutschen zur Wahl gegangen? Wie war die Wahlbeteiligung?
Die Wahlbeteiligung war ziemlich hoch. Sie lag nach ersten Informationen über 80%, 81,5% im Gegensatz zu 79% vor 4 Jahren.
Obwohl es in Deutschland keine Wahlpflicht gibt, ein wirklich überraschendes Engagement. So viel vor der Hand zur Wahl in Deutschland. 3 weitere Themen haben wir noch in dieser Sendung. Die Schweiz stimmt für die Schwerverkehrsabgabe. Minister Fahnleitner sagt einmal mehr, ich trete nicht zurück. Und wichtig natürlich, die Wahlen in der Slowakei. Bringen Sie den Machtwechsel. Zwar ist die Partei vom Ministerpräsident Major, die HDZ, mit 27% der Stimmen knapp als stärkste politische Kraft hervorgegangen. Die Opposition verfügt aber mit der slowakischen demokratischen Koalition an der Spitze nach dem vorläufigen Endergebnis über mehr als 3/5 der 150 Mandate. Sie kann damit sogar die Verfassung ändern und sie kann auch das Präsidentenamt neu besetzen. Ein Wahlerfolg, die Frage ist nur, lässt sich Major so leicht von der Macht verdrängen? Joanna Ratzinger dazu.
Parteichefs der 4 Anti-Major-Parteien, die gemeinsam über die Verfassungsmehrheit im neuen Parlament verfügen, sind sich heute Nachmittag einig geworden und wollen eine Koalitionsregierung bilden. Aber den formellen Auftrag zur Regierungsbildung vergibt der Parlamentspräsident. Und der hat heute Mittag im slowakischen Fernsehen angedeutet, dass er die stimmenstärkste Partei mit diesem Auftrag betrauen könnte. Das endgültige Wahlergebnis macht das formal auch möglich. Die Bewegung für eine demokratische Slowakei des Pressburger Regierungschefs hat nach Auszählung aller Stimmen die slowakische demokratische Koalition mit einem Vorsprung von nur einem Mandat auf den 2. Platz verwiesen. Ob Mečiar den Auftrag annehmen würde, bezweifelt die Opposition. Jan Czarnogórski, Chef der Christdemokratischen Partei.
Er kann es annehmen, aber dann wird er nur die Zeit verlängern. denn er hat praktisch keine Chance, die Regierung zu bilden. Und nach ein paar Wochen muss er den Auftrag aufgeben und jemand anderer mit der Regierungsbildung beauftragt werden.
Bis zuletzt war es ungewiss, ob die postkommunistische Demokratische Linke, die drittstärkste Kraft im Parlament, den Lockrufen Wladimir Mečiars widerstehen wird können. Die heutigen Gespräche der Parteichefs der bisherigen Opposition haben diese Ängste jetzt zerstreut. Wladimir Mečiars Abgeordnete werden jetzt also die Oppositionsbänke drücken müssen. Aber auch in der Opposition bleibt Wladimir Mečiar ein gefährlicher Gegner. Nicht zuletzt die schmerzvollen Reformen, die die neue Regierung durchführen wird müssen, um der katastrophalen Wirtschaftslage des Landes Herr zu werden, könnten den Politkämpfer bald zum vierten Mal in den Ministerpräsidentensessel hieven.
54% der Schweizerinnen und Schweizer sind für die neue Schwerverkehrsabgabe. Dieses relativ knappe Resultat nach einem sehr emotional geführten Abstimmungskampf ist ein Sieg für die Regierung, ein Sieg auch für die ökologische Schweiz. Mit dieser neuen Steuer wird der inländische und der Transitverkehr neu belastet. Rund 10 Schilling pro Kilometer wird künftig ein 40-Tonner in die Staatskasse abzuliefern haben. Gelder, welche die Regierung in den Bau neuer Eisenbahn-Alpentunnels investieren will. Zwar sind im Moment noch keine 40-Tonner auf den Schweizer Straßen zugelassen, das führt zum bekannten Umwegverkehr, nicht zuletzt auch über den Brenner. Aber im Zuge der bilateralen Verhandlungen mit der EU muss die Schweiz bis ins Jahr 2004 von der heute geltenden 28-Tonnen-Limite abrücken. Würde dann zumal ohne steuerliche Mehrbelastung der Schwerverkehr durch die Schweizer Alpen rollen, wäre das Chaos programmiert. Nun erhofft sich die Regierung einen Umlagerungseffekt von der Straße auf die Schiene. Aus den Geldern sollen eben zwei neue Eisenbahntunnels gebaut werden. Darüber muss dann allerdings das Volk nochmal separat entscheiden, Ende November. Die Schweiz hat sich gegenüber Brüssel zum Bau neuer Eisenbahntunnels für den Güterverkehr verpflichtet. Mit dem Ja ist nun die Finanzierung gesichert und der Weg auch frei für den mit der EU ausgehandelten Transitvertrag. Die Regierung legt dann fest, ab wann die neue Steuer gelten soll, voraussichtlich ab nächstem Jahr.
Es ist 22.30 Uhr.
Deutschlandradio Berlin. Ortszeit.
Am Mikrofon begrüßt Sie Jörg Degenhardt. Guten Abend. Der Sieger der Bundestagswahl 98, Gerhard Schröder.
Unser Konzept hieß, auf die neue Mitte zu setzen. Ganz offenkundig ist geworden, dass dieses Konzept richtig war. Das bedeutet, ich wiederhole es, für unsere Regierungsarbeit eine unabdingbare Verpflichtung. Für mich heißt das vor allem, ich stehe für ökonomische Stabilität und Entwicklung, für innere Sicherheit, aber vor allem auch für außenpolitische Kontinuität. Mein wichtigstes Ziel, liebe Freundinnen und Freunde, ist der Kampf gegen die Geißel der Massenarbeitslosigkeit.
Der Triumphator des Abends und wohl künftige Kanzler der Bundesrepublik, Gerhard Schröder. Noch Kanzler Helmut Kohl machte aus seiner Niederlage keinen Hehl und kündigte gleich persönliche Konsequenzen an.
In dieser Niederlage gibt es nichts zu diskutieren. Und daraus ziehe ich ja selbstverständlich die Konsequenz für mich. Das werden wir morgen im Parteivorstand besprechen. Dass ich den Vorstand bitte, auf dem jetzt bald stattfindenden Parteitag davon auszugehen, dass ich zu einer Wiederwahl als Parteivorsitzender nicht zur Verfügung stehe.
Die Entscheidung ist gefallen. Nach 16 Jahren ist die Uhr für die christlich-liberale Koalition abgelaufen. Gerhard Schröder wird der dritte sozialdemokratische Kanzler in der Geschichte der Bundesrepublik.
In Schleswig-Holstein haben sich die Bürger eindeutig die Einführung der Rechtschreibreform abgelehnt. Bei dem erstmals in Deutschland abgehaltenen Volksentscheid votierten 60% oder 890.000 Stimmberechtigte gegen die Reform. Damit wurde das Quorum von 530.000 Stimmen weit übertroffen. Schleswig-Holstein ist das einzige Bundesland, in dem die neuen Rechtschreibregeln nicht angewendet werden.
7 Uhr. Morgenjournal.
Und zum Morgenjournal an diesem Montag, dem 28. September, begrüßt Sie Werner Löw. Unser Hauptthema, die Wende in Deutschland, der gestrige Wahlsieg von Gerhard Schröder und seiner SPD, das Aus für Kanzler Kohl. Seit knapp 2 Stunden liegt das offizielle Endergebnis der gestrigen Bundestagswahlen vor und damit beginnt auch unser Nachrichtenüberblick.
Bei der deutschen Bundestagswahl hat die SPD einen klaren Wahlsieg errungen. Der neue Bundeskanzler wird Gerhard Schröder heißen. Damit ist der Ära von Bundeskanzler Kohl nach 16 Jahren beendet. Die Sitzverteilung lautet SPD 298 Mandate, CDU 245, Grüne 47, FDP 44 und PDS 35. Die SPD will heute entscheiden, mit welcher Partei sie Koalitionsverhandlungen aufnimmt. Schon am Abend ist es zu einem ersten Kontakt zwischen SPD und den Grünen gekommen. Auch bei der Landtagswahl im ostdeutschen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern hat die SPD die CDU geschlagen. Bei der Volksabstimmung in Schleswig-Holstein hat sich die Mehrheit der Wähler gegen die Rechtschreibreform ausgesprochen. In den Schulen des Landes wird daher wieder nach den alten Regeln unterrichtet werden.
Deutschlandfunk. Sieben Uhr die Nachrichten. Die SPD ist als klarer Sieger aus der Bundestagswahl hervorgegangen und wird mit dem niedersächsischen Ministerpräsidenten Schröder den neuen Kanzler stellen. Wie der Bundeswahlleiter heute früh bei der Bekanntgabe des vorläufigen amtlichen Endergebnisses mitteilte, kamen die Sozialdemokraten auf 40,9% der Stimmen. Zweitstärkste Fraktion wurde die Union mit 35,1% der Stimmen. Die Bündnisgrünen erhielten 6,7%, die FDP erreichte 6,2%. Die PDS ist mit 5,1% ebenfalls im Parlament vertreten. Die Wahlbeteiligung lag bei 82,3%. Auch bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern ist die SPD stärkste Partei geworden. Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis erreichten die Sozialdemokraten 34,3%. Das sind 4,8 Punkte mehr als vor 4 Jahren. Die CDU verlor 7,5 Punkte und kam auf 30,2%. Die PDS, die vor 4 Jahren 22,7% errungen hatte, legte weiter zu und zwar auf 24,4%. Die anderen Parteien scheiterten an der 5%-Hürde. Die Sitzverteilung im Schweriner Landtag sieht demzufolge so aus. SPD 27 Mandate, CDU 24 und PDS 20. SPD-Spitzenkandidat Ringsdorf kündigte Gespräche mit PDS und CDU über eine Koalition an. In Schleswig-Holstein werden die Schüler künftig wieder nach den alten Rechtschreibregeln unterrichtet. Bei einem Volksentscheid sprachen sich 56,4% der Wähler gegen die Umsetzung der Schreibreform aus. Das gab der Landeswahlleiter in Kiel bekannt. Schleswig-Holstein ist damit das einzige Bundesland, in dem nicht mehr nach den neuen Regeln unterrichtet wird. Kultusministerin Börk bedauerte das Ergebnis. Regierungschefin Simonis kündigte an, sie werde zwar mit ihren Kollegen aus den Ländern sprechen, doch sie erwarte kaum, dass die anderen Ministerpräsidenten die Rechtschreibreform zurücknehmen würden. Deutschlandradio Berlin.
In Akzent beschäftigen wir uns heute mit folgenden Themen. Erstens Proteste in Russland. Gewerkschafter und Kommunisten fordern den Rücktritt Jelzins und eine Verbesserung der wirtschaftlichen Lage. Und zweitens Koalitionsverhandlungen in Bonn. SPD und Grüne beraten über Reformvorhaben und deren Finanzierbarkeit. Im Studio begrüßt Sie Ulrich Ziegler. Zunächst ins Ausland. In ganz Russland demonstrierten heute mehrere Millionen Menschen und beteiligten sich an Warnstreiks. Zu den Protesten hatten die Kommunisten und die unabhängigen Gewerkschaften aufgerufen. Hauptforderungen sind die Auszahlung der Löhne, ein Kurswechsel in der Wirtschaft sowie der Rücktritt von Präsident Boris Jelzin. Russland steckt in der Krise, die Menschen gehen auf die Straße und wie schlecht es den Leuten geht, vor allem in der Provinz, das zeigt folgendes Beispiel. Im südsibirischen Altai-Gebiet hielten heute rund 20 Mütter den dortigen Verwaltungschef 3 Stunden in seinem Arbeitszimmer als Geisel fest. Sie forderten die Zahlung von Kindergeld. Alltag in Russland, Susanne Landwar berichtet.
Allianz 3 Plus wird streng bewacht. Die kleine Werbeagentur hat sich in einer Maschinenbaufabrik in Moskau eingemietet. Am Eingangstor wird für jeden Besucher ein Passierschein ausgestellt, mit dem er auf das Gelände kommt. Die Agentur selbst befindet sich im Verwaltungsgebäude der Fabrik hinter einer schwarzledernen Sicherheitstür. 20 Mitarbeiter sind hier beschäftigt. Allerdings musste der Chef, Andrei Kapitanov, seit dem 17. August schon 2 Leute entlassen. Die Aufträge blieben aus. Andrei Kapitanov zählt sich selbst zur sogenannten Mittelschicht, weil er mit Wohnung und Auto einigermaßen abgesichert ist. Wie es weitergeht, weiß er nicht. Er hofft, dass sich die Lage stabilisieren wird und wieder mehr Aufträge eingehen. In seiner Branche verdient man allerdings relativ gut. Die Löhne reichen von umgerechnet rund 500 bis 4.300 Mark im Monat. Anders sieht es bei den Angestellten im öffentlichen Dienst aus. Sie verdienen gerade mal 500 Mark. Lehrer und Hochschullehrer nur ein Viertel davon. Wladimir Sakalov arbeitet als Dozent an der Moskauer Universität für Telekommunikation und Informatik. Er bekommt knapp 200 Mark im Monat. Seine Frau verdient nur wenig mehr, hat aber seit 2 Monaten von ihrem Gehalt keine Kopeke gesehen. Viel leisten können sie sich nicht. Lebensmittel und ab und zu ins Theater. Sein Auto musste Wladimir Sakalov verkaufen. Wladimir Sakalov hat nur einen Job. Viele seiner Kollegen arbeiten in 2 oder sogar 3, um über die Runden zu kommen. In wissenschaftlichen Projekten oder als Privatdozenten. Dort können sie die Preise selbst festlegen. Für junge, ambitionierte Leute mit Doktortitel ist die Lehre heute nicht besonders attraktiv. Sie suchen sich lieber eine Arbeit in einer Firma. Früher waren Dozenten und Hochschulprofessoren hoch angesehen. Heute sind sie in der Beliebtheitsskala der Berufe weit nach unten gerutscht. Als die Krise begann, fühlten sich viele Leute abermals vom Staat betrogen, sagt auch Valeri, der in einer Schlange steht, um Geld zu tauschen. Ich denke, dass die Beamten in Russland das Volk immer schon beklaut haben. Und sie stehen ihm völlig gleichgültig gegenüber. Mir scheint, dass das unsere Mentalität ist. Sie schieben sich im Kabinett gegenseitig die Macht zu und das Volk vergessen sie dabei. Sie arbeiten für sich und nicht für uns oder für das Land. Vielleicht ist es deswegen so, weil hier noch nie die Gesetze funktioniert haben und auch nicht funktionieren werden. Die Perspektivlosigkeit ist in Russland das Schlimmste. Wer sein Geld nicht auf der Bank verloren hat, hält es zusammen. Aber das Gros der Bevölkerung hat sowieso kein Vertrauen mehr in das Bankensystem und legt das Geld lieber unter die Matratze als aufs Konto. Für die Rentner kommt das allerdings nicht in Frage. Sie bekommen rund 50 Mark im Monat. In Moskau haben sie ihre Renten wenigstens bisher ausbezahlt bekommen. In der Provinz allerdings nicht. In Tula, einer Provinzstadt rund 200 Kilometer südlich von Moskau, steht eine lange Schlange mit rund 100 Rentnern vor einem Milchwagen. Der kommt direkt von der Kolchose und verkauft die Milch um die Hälfte billiger als in den Läden. Tatjana Josefovna ist Rentnerin und muss ihren Sohn mitversorgen. Der arbeitet beim Sanitärunternehmen in Tula und bekommt statt seines Lohnes Bezugsscheine. Wir leben schlecht, so wie alle. Ich habe einen Garten, aber was ist da schon? Die Kartoffeln sind bei dem Wetter in diesem Sommer verfault und ein paar Möhren habe ich dann noch. Man sollte die da in der Duma mal auf unsere Renten setzen und dann würden die sehen, wie die Rentner hier leben, für 300 Rubel. Ein ganz anderes Bild von Russland zeigt sich in einer privaten Arbeitsvermittlung. Rund 200 Mitarbeiter sind in dem Büro am Alten Arbat, also einer erstklassigen Adresse in Moskau, beschäftigt. Die Agentur vermittelt Führungspersonen in große, zahlungskräftige Firmen. Pressesprecher Valeri Orskin bildet sich darauf auch eine ganze Menge ein und hält seine Agentur für die beste. Mit dem einfachen Volk beschäftigt er sich gar nicht. Heute wird dieser Austausch vom Personal zu einer Verbesserung der Qualität führen. Ich versichere Ihnen, dass diese Krise viel Gutes bewirken wird. Denn unsere russischen Firmen, also die, die überleben, werden stärker. Sie werden dann ein besseres Personal haben und dafür weniger bezahlen müssen. So können sie besser konkurrieren. Und die ganze Welt muss sich darauf vorbereiten, dass unsere Firmen nun stärker werden. Klar, fügt Oskin hinzu, wenn es dem einen besser gehe, gehe es dem anderen halt schlechter. Die meisten der gut ausgebildeten Leute beklagten sich nicht. Sie versuchten, aus der Situation herauszukommen. Zum Beispiel die Bankangestellten, von denen viele ihre Arbeit verloren haben. Sie haben vor der Krise gut verdient, nun würden sie auch für die Hälfte ihres alten Gehaltes arbeiten. Wo das Geld nicht reicht, da helfen die Verwandten. Und genauso wie der Reichtum mittlerweile zum Moskauer Stadtbild gehört, so stehen an vielen Ecken alte Frauen und halten die Hand auf.
Über den Alltag in Russland berichtete Susanne Landwehr.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Kleben Sie aufs erste Blatt oben links die abgeschnittene untere Ecke von dieser Seite und schreiben Sie rechts daneben Ihren Namen und Ihre Adresse. Legen Sie einen ausreichend frankierten Umschlag mit Ihrer Anschrift für die Rücksendung bei und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an den Verlag. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann den Text, damit Sie selber sehen, was Sie falsch gemacht haben und was Sie noch besonders üben müssen, und einen Gutschein für eine Ermäßigung des Abonnementspreises mit 1 bis 10 Punkten entsprechend Ihrer Leistung. 10 Punkte, sehr gut. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 212. Für den Arbeitgeber kommen zum Lohn, den er dem Arbeitnehmer zahlt, noch die Lohnnebenkosten, zum Beispiel für die Krankenversicherung. Der Krankenkassenbeitrag richtet sich nach der Höhe des Lohns und die Hälfte davon muss der Arbeitgeber bezahlen. Es kann sein, dass für den Arbeitgeber zu einer Mark Lohn noch 80 oder 90 Pfennig Lohnnebenkosten kommen. Der Einsatz von Maschinen ist oft billiger. Arbeitnehmer mit einer speziellen Berufsausbildung kann man nicht einfach durch Maschinen ersetzen, aber wegen der Liberalisierung des Welthandels werden viele Produkte aus Ländern importiert, in denen man sie billiger produzieren kann, weil dort die Löhne niedriger sind. Das hat man so gewollt, weil man auf diese Weise vieles billiger zu kaufen bekommt, aber dadurch werden auch hochqualifizierte Arbeitnehmer arbeitslos. Wer keine gute Berufsausbildung hat, kann nur mit einfacher Arbeit Geld verdienen. Weil man in den unteren Lohngruppen nicht viel mehr verdient, als man für den Lebensunterhalt braucht, haben die Gewerkschaften schon seit Jahrzehnten bei Lohnerhöhungen immer wieder verlangt, vor der allgemeinen Lohnerhöhung um einen für alle gleichen Prozentsatz zunächst alle Löhne um einen festen Betrag zu erhöhen. Dadurch sind die niedrigen Löhne schneller gestiegen als die hohen und nun machen Maschinen solche einfachen Arbeiten oft billiger als die Arbeiter, die so etwas bisher gemacht haben. Da ein Unternehmen einem Arbeiter nicht mehr bezahlen kann, als er zum Wert der verkauften Produkte beiträgt, wird die Produktion rationalisiert und viele Arbeiter ohne Spezialkenntnisse werden arbeitslos. Ihre Arbeitsplätze werden wegrationalisiert. Dabei spricht man von struktureller Arbeitslosigkeit, weil sie mit der Struktur der Produktion und der Lohnstruktur zusammenhängt. Wenn die Arbeiter bereit wären, für weniger Lohn zu arbeiten als bisher, würden sie vielleicht nicht arbeitslos, aber dann müssten sie zusätzlich zu ihrem Lohn auch noch Geld vom Staat bekommen, damit sie so viel Geld bekämen, dass sie davon leben könnten. Dafür müsste der Staat viel Geld ausgeben, aber viele denken, es wäre besser, auf diese Weise Arbeit zu subventionieren, als so viel Arbeitslosigkeit zu finanzieren. Es gibt jedoch auch Bereiche, auf die sich der weltweite Wettbewerb fast gar nicht auswirkt. Und da ist Bedarf vorhanden, aber diese Nachfrage wird nicht gedeckt, weil für diejenigen, bei denen der Bedarf besteht, das Angebot an Arbeit zu teuer ist. Dabei handelt es sich vor allem um Dienstleistungen, zum Beispiel im Kundendienst, bei der Pflege und bei der Erziehung. Weil Reparaturen zu teuer sind, wird vieles weggeworfen, was man noch reparieren könnte. Und weil der Staat nicht noch mehr Lehrer bezahlen kann, sitzen zu viele Kinder in einer Klasse. Der Bundesverband der deutschen Industrie hat von seinem Institut der Wirtschaft ausrechnen lassen, wie groß der aus finanziellen Gründen ungedeckte Bedarf an Dienstleistungen ist. Und dabei ist herausgekommen, dass im Dienstleistungsbereich für etwa so viele Leute Arbeit vorhanden ist, wie zurzeit arbeitslos sind. Deshalb wird vorgeschlagen, der Staat soll den Arbeitslosen nur so viel Geld geben, wie sie unbedingt zum Leben brauchen und wenn sie bereit sind, für wenig Lohn zu arbeiten, sollen sie dann auch noch Geld vom Staat bekommen, sodass sie für ihre Arbeit nicht viel Lohn zu verlangen brauchen, aber doch mehr Geld haben als Arbeitslose. Wenn der Staat dann auch noch die Lohnnebenkosten übernähme, gäbe es für die Nachfrage nach Dienstleistungen ein ausreichendes Angebot zu Preisen, die man bezahlen kann. Arbeitslos blieben dann nur noch diejenigen, die schon zu alt sind, die nicht ans Arbeiten gewöhnt sind oder die sich für solche Arbeit nicht eignen. Aber das würde sehr viel Geld kosten, denn wenn Dienstleistungen durch staatliche Subventionen so billig würden, dass jeder sie bezahlen kann, würde niemand mehr so viel dafür bezahlen wie jetzt und man müsste alles subventionieren. Angeblich hat man das aber durchgerechnet und festgestellt, dass das nicht viel teurer würde als die gegenwärtige Finanzierung der Arbeitslosigkeit in Deutschland. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 212. Danke.